ARD Sounds.
In seiner Anfangszeit war er der Hoffnungsträger für die türkische Demokratie. Und heute ist er der autoritäre Präsident des Landes, Recep Tayyip Erdogan. Erdogan, er prägt die türkische Politik seit mehr als 2 Jahrzehnten. Und ein Moment in dieser Zeit hat für ihn und das Land alles verändert. Der gescheiterte Militärputsch vor 10 Jahren. Mit dabei war Journalistin Christina Karasu. Sie lebt und arbeitet seit 16 Jahren in der Türkei und erzählt uns heute, wie Erdogan seit dieser Nacht in immer größeren Schritten die Demokratie aushebelt. Und wie der Fußball die politische Geschichte des Landes beinahe verändert hätte. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Kevin Ebert. Und heute ist Montag, der 13. Juli. Hallo Christina, schön, dass du da bist.
Hallo, freut mich sehr, hier zu sein.
Ganz aktuell erreichen uns äußerst beunruhigende Nachrichten aus der Türkei. Es gibt Gerüchte, dass dort ein Putschversuch des Militärs im Gange sei.
Das war der 15. Juli 2016, Ferienanfang, ein warmer, ja, heißer Sommerabend. Ich saß zu Hause mit meiner Familie in Istanbul und man wollte eigentlich so ins Wochenende starten. Und auf einmal hörten wir vom Bekannten, da wären Panzer auf der Bosporusbrücke, was kein gutes Zeichen ist. Dann hörten wir auf einmal, niemand wüsste, wo Erdogan ist. Dann kamen auf einmal immer mehr beunruhigende Nachrichten. Im Fernsehen wurde dann nach einiger Zeit eine Erklärung verlesen.
Sevgili seyirciler, bu metnin tüm Türkiye Cumhuriyeti kanallarında yayımlanması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir emridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli vatandaşları.
Dass das Militär geputscht hätte und die Regierung abgesetzt würde und dann war es ja fast wie Kriegszustand.
Fakat F-16'lar alçak uçuş yapıp.
Wie auch eine unserer Zeuginnen erzählte, Nihal Olçok.
Tuhaf bomba sesi gibi sesler bırakıyorlardı.
Sie ist jemand, die Erdogan schon sehr lange kennt. Seit Anfang der 90er Jahre hat sie ihn politisch unterstützt. Und sie ist auch die Witwe von Erdogans langjährigem Werbeberater, dem Mann, der seine Kampagnen, der seine Strategien, sein Image aufgebaut hat. Die sagte, Kampfjets, die über die Stadt flogen und so ganz komische, explosionsartige Geräusche machten. Man hörte Fenster klirren, man hörte wirklich, dass da draußen irgendwas abging, aber es herrschte Ausgangssperre. Also es war eine ganz große Verunsicherung bei den Menschen und man wusste wirklich nicht, was geht eigentlich gerade ab.
Und wie hat Präsident Erdogan in diesem Moment reagiert?
Also es sah ganz danach aus, als ob Erdogan und seine Regierung wirklich, dass er am Ende sei. Und er hat dann aber einen Schritt nach vorne gewagt.
Hallo.
Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım, dinliyoruz biz sizi.
İyi akşamlar.
Und hat im Fernsehen per FaceTime sich zuschalten lassen, in dem Fernsehsender CNN Türk, und hat den Leuten gesagt, seinen Anhänger, stellt euch den Putschisten entgegen, geht auf die Straße.
Bir çağrı yapıyorum. O da şudur. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
Und viele Menschen haben das tatsächlich gemacht. Tausende, Zehntausende sind auf die Straße gegangen, haben unter großen Gefahren sich den Putschisten entgegengestellt.
Nach Gefechten bis zum Morgen verkündete die Regierung, die Lage sei wieder unter Kontrolle. Gegen die am Aufstand Beteiligten werde hart vorgegangen. Bisher gab es mehr als 2800 Festnahmen. Mindestens 265 Menschen wurden getötet.
Und Nihal hat in dieser Nacht sowohl ihren Mann als auch ihren Sohn beim Putschversuch verloren.
Acilin kapısında şöyle bir kan, şu kadar falan bir kan vardı. İçerisi felaketti.
Sie erzählte uns, wie sie zur Notaufnahme gerufen wurde. Da wusste sie noch gar nicht, was passiert war. Und sie sah nur eine riesige Blutlache vor der Tür.
Ve ben hani Abdullah'la Olçak'a sordum, Erol Bey'e.
Sagte, drin war die Hölle los. Und sie fragte dann eben nach ihrem Sohn Abdullah und ihrem Mann Erol. Später erfuhr sie dann, dass die beiden gar nicht mehr leben.
Du hast uns ja erzählt, dass Präsident Erdogan den Mann von Nihal Olçok Erol
dass er den gut kannte. Wie hat er auf den Tod seines langjährigen Wegbegleiters reagiert?
Dass der in dieser Nacht ermordet wurde und auch sein Sohn, dass die zu Tode kamen, hat wohl Erdogan sehr, sehr bewegt. Als die beiden, ich glaube am nächsten oder übernächsten Tag, beerdigt wurden, kam Erdogan zur Beerdigung und weinte. Das hat man noch nie gesehen, dass Erdogan weint. Also er schluchzte richtig. Hat sich dann relativ schnell auch wieder gefangen und gesagt,
bu malum terör örgütüne biz bu yolda kefenimizle.
So, wir müssen jetzt gegen diese, wie er das nannte, Verräter vorgehen.
Also ein ganz großer Auftritt Erdogans, da direkt bei der Beerdigung. Inwiefern nutzt er diesen Putschversuch für sich politisch jetzt im weiteren Verlauf?
Zum einen sagte Erdogan ja schon in der Putschnacht, als er in Istanbul gelandet war, dass der Putsch ein Geschenk Gottes war.
And he was right.
Gönül Toll, eine Politikwissenschaftlerin am Middle East Institute in Washington, sagte, Erdogan hatte recht, indem er sagte, das war ein Geschenk Gottes.
Because he used the coup to root out all of his opponents from Turkish institutions.
Er hatte den Ausnahmezustand ausgerufen, direkt ein paar Tage nach dem Putschversuch, und dadurch konnte er ganz viele Menschen entlassen oder inhaftieren lassen. Viele, die ihn über Jahre lang begleitet, beobachtet haben, sagen, er sei paranoider geworden. Also er hat dann überall Feinde gesehen, hat im großen Stil per Dekret Menschen entlassen aus dem Staatsdienst oder im großen Stil wurden Menschen inhaftiert. Und dann hat er eben die Zeit genutzt danach, um zu sagen, wir brauchen jetzt ein Präsidialsystem, wo ich alle Macht im Staat mehr oder weniger in der Hand habe. Ein System, wo Erdogan Wahlen ausrufen kann. Er kann per Dekret Gesetze erlassen. Er kann die Regierung bilden. Er kann wichtige Unirektoren einsetzen. Er ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte und kann auch noch wichtige Richter einsetzen. Also das sind quasi die wichtigsten Bereiche im Staat. Und er hat sein Volk damals davon überzeugt, dass sie jetzt so ein System brauchen, um gegen Feinde im Inneren und Äußeren zu kämpfen.
Beim historischen Referendum in der Türkei deutet sich eine Mehrheit für eine Verfassungsänderung an. Nach den Plänen von Präsident Erdogan soll das Staatsoberhaupt künftig auch die Regierung führen und weitreichende Vollmachten erhalten.
Manche sagen auch, da ist nicht alles mit rechten Dingen zugegangen. Internationale Wahlbeobachter etwa kritisierten da einiges. Trotzdem, eine große Menge an Türken hatten das unterstützt. Und dieser Ausnahmezustand, der vorher für einen begrenzten Zeitraum herrschte, der ist seitdem quasi per Verfassung verankert.
Also diese Äußerung in der Putschnacht, der Putsch sei ein Geschenk Gottes, war nicht nur eine politische, kämpferische Äußerung, sondern hat auch eine Art Wendepunkt für die türkische Demokratie markiert.
Das kann man auf jeden Fall so sagen. Es gab vorher natürlich schon eine Erodierung der türkischen Demokratie. Es gab Probleme mit der Meinungs- und Pressefreiheit. Aber trotzdem, es gab ja noch ein parlamentarisches System. Und das wurde im Nachklapp des Putschversuches dann abgeschafft. Und klar, Erdogan sagt, auch das Präsidialsystem sei ein demokratisches System. Er sei ja gewählt. Aber die Gewaltenteilung, die ist zu einem großen Maße dadurch sehr, sehr eingeschränkt worden.
Beim Putschversuch 2016, da war Erdogan ja schon 13 Jahre politisch verantwortlich in der Türkei und ist es, wie wir wissen, bis heute. Lass uns mal über ihn sprechen. Was macht Erdogan als Politiker aus?
Erdogan stammt aus dem rauen Istanbuler Arbeiterviertel Kasımpaşa. Das liegt in der Nähe vom Goldenen Horn, in dieser Meerzunge quasi am Bosporus in Istanbul. Und das ist ein Viertel, wo Hafenarbeiter teilweise gelebt haben, Menschen, auch Binnenmigranten, zum Beispiel aus anderen Teilen der Türkei, so wie zum Beispiel seine Familie, die stammt ursprünglich aus der Schwarzmeerküste, der türkischen, aus einer sehr konservativen, tief religiösen Gegend. Und ja, ein raues Viertel, wo man sich durchaus auf der Straße beweisen muss.
There is something in Turkish called Kasım Paşalı, which means of Kasım Paşa.
So sagt etwa der Politologe und bekannte Erdogan-Biograf Sonar Çağatay, dass es im Türkischen den Ausdruck Kasım Paşalı gibt, also ein Mensch, der aus Kasım Paşa stammt.
This is an expression you use if someone has street credibility, is macho, can get away with it and will not let anyone else insult them. This is Erdogan.
Also hart, ein Macho und jemand, der sich von niemandem schlecht behandeln lässt. Und ich glaube, das sind so Fähigkeiten, nicht bei einer Krise, einem Konflikt, einer Schwierigkeit nicht zurückzuschrecken, sondern in die Offensive zu gehen und immer eher die Konfrontation zu suchen, um als Gewinner raus hervorzugehen.
Es klingt auch wie jemand, der es rausschaffen wollte, der aufsteigen wollte.
Auf jeden Fall. Das zieht sich eigentlich durch seine Biografie. Wir haben zum Beispiel mit Menschen in Kasım Paşa, alte Nachbarn, eine Kioskbesitzerin, ja sogar seinem ehemaligen Friseur gesprochen. Die sagten, schon als Teenager war der unglaublich ehrgeizig. Der wollte unbedingt aufsteigen. Anfangs wollte er Fußballspieler werden. Hatte wohl auch Talent, sollte auch sogar eine Jugendauswahl in der Türkei mit aufgenommen werden. Profiklubs haben sich angefangen für ihn zu interessieren, aber sein Vater war dagegen. Der war sehr tief religiös, der fand, Fußball sei nichts für seinen Sohn, der soll lieber weiter zur Schule gehen und hat da dem eigentlich einen Strich durch die Rechnung gemacht, so die Erzählungen. Und trotzdem hat Erdogan aber dann auf anderem Wege versucht, rauszukommen aus dieser Armut, rauszukommen aus diesem unterprivilegierten Viertel und hat dann seinen Weg in die Politik gefunden.
Du sagst, sein Vater war tief religiös. Welche Rolle hat denn der Glaube für Erdogan gespielt?
Also der Glaube ist so sein Kompass, sagt er immer, und da macht er auch keinen Hehl draus. Er wurde im Sommer zum Korankurs an die Schwarzmeerküste ins Heimatdorf geschickt. Er wurde andererseits auch auf eine Imam-Hatib-Schule geschickt. Also das ist eine türkische Schule, wo eigentlich früher Imame ausgebildet wurden. Dem Vater war der Glaube wichtiger als vielleicht eine akademische Karriere seines Sohnes. Und die erste Partei, auch in die Erdogan eingetreten ist, schon in den 70er Jahren, war eine islamisch, man kann sogar auch sagen, islamistisch geprägte Partei.
So I think Erdogan grew up not only poor in a neighborhood filled with stench and polluted, but also could see wealth and privilege right across.
Er hat natürlich auch sich vielleicht unterprivilegiert gefühlt wegen seinem Glauben. Und so sagte auch der Erdogan-Biograf Sonar Çağatay.
And this was not to him, in my view, something that was framed by class. He didn't see it as poor versus middle and upper class. He saw it as secular versus religious.
Man muss dazu wissen, die Türkei ist eigentlich ein säkularer Staat. Das heißt, seit Republikgründer Atatürk, seit Anfang des 20. Jahrhunderts, sind Staat und Religion getrennt, beziehungsweise die Religion wird staatlich kontrolliert. Die Scharia wurde damals abgeschafft. Der Glaube sollte quasi eher im Privaten bleiben und nichts mit der Politik zu tun haben. Und auch in den 90er Jahren, als Erdogan zum Bürgermeister von Istanbul gewählt wurde, war er in einer islamistisch geprägten Partei und hat immer gesagt, wir müssen nach islamischen Werten uns orientieren und das seien seine Werte.
Wie kam das an bei den Menschen in Istanbul?
Das war natürlich für viele Menschen ein Affront. Sie dachten, jetzt kommt die Scharia oder Scharia-ähnliche Zustände in Istanbul. Erdogan hat dann versucht, eher zu moderieren, eher zu sagen, ich vermittle zwischen beiden Seiten. Aber es war trotzdem natürlich ein großes Konfliktpotenzial, was da gab, weil es wissen vielleicht viele gar nicht mehr. In der Türkei war damals zum Beispiel, gab es ein Kopftuchverbot an Universitäten. Frauen mit Kopftuch durften auch viele öffentliche Ämter überhaupt gar nicht ausüben. Und Erdogan, so sagte etwa zum Beispiel seine langjährige Anhängerin Nihal Olçok,
Tayyip Erdogan aslında bizim için bir devrim niteliğindeydi.
Für die war Tayyip Erdogan eine Revolution. Er war deren Definition von Freiheit.
Özgürlüğün tanımı gibiydi bizim için.
Er hat selbst quasi angeprangert, dass dieses System eben nicht so demokratisch sei, wie es sich eigentlich präsentiert, weil eben manche Menschen, zum Beispiel Menschen, die tiefgläubig sind, wohl diskriminiert würden.
Du hast gesagt, trotz dieses Konfliktpotenzials hat Erdogan als Bürgermeister in Istanbul schon versucht zu vermitteln zwischen den Fronten der Gläubigen und der Säkularen. Wie hat er das gemacht und hatte er damit auch Erfolg?
Als er ein Istanbuler Bürgermeister war, hat er versucht, verschiedene Menschen ins Boot zu holen und hat sich vor allen Dingen als Macher profiliert, der Istanbul aufgeräumt hat. Eine sehr dysfunktionale, sehr schnell gewachsene Stadt mit Millionen von Einwohnern, wo vorher der Müll auf den Straßen lag und wochenlang nicht abgeholt wurde, wo immer wieder die Wasserversorgung oder der Strom unterbrochen wurde. Da hat er angepackt, da war er sehr, sehr fleißig, hat seine Leute organisiert und das hat für viele Menschen einen großen Unterschied gemacht, ganz abgesehen von ideologischen Themen. Aber dem Establishment, dem Säkulärgesinnten, waren er und seine Partei trotzdem ein Dorn im Auge. Und dann wurde er 98 angeklagt für ein Gedicht, das er auf einer Wahlkampfveranstaltung vorgetragen hatte, wo er sagte, die Moscheen sind unsere Kasernen und solche Zeilen, von denen man denken könnte, sie wären tatsächlich vielleicht ein Aufruf zum Umsturz, tatsächlich aber ein Gedicht, was damals sogar in türkischen Schulbüchern stand. Und dafür wurde er angeklagt und sogar ins Gefängnis geworfen.
Wenn ich das richtig verstehe, hat er sozusagen seinen Glauben öffentlich auf einer Wahlkampfveranstaltung auf einer Bühne dargestellt, wurde dann dafür verhaftet. Was hat das dann mit ihm damals gemacht? Wie hat es die Dynamik verändert?
Er wurde auf einmal zum Helden deklariert, weil viele Menschen, selbst auch liberal gesinnte Menschen, gesagt haben, nur weil man ein Gedicht rezitiert hat, kann man doch nicht ins Gefängnis wandern. Das ist vollkommen undemokratisch. Und auch international hat er sehr viel Solidarität erfahren, sogar vom Europarat, von Amnesty International. Die sagten, das ist keine Art, wie man gegen politische Gegner vorgehen kann.
I think that was a turning point in his political career that really pushed him to the national stage.
Die Politikwissenschaftlerin Gönül Toll etwa sagte, das hätte sein Image geschärft als jemand, der selbst Opfer dieses Systems geworden war.
I also have been oppressed. I understand your struggles. I am a victim too, so I am one of the people.
Da ist er quasi zum Opfer und zugleich zum Helden avanciert und ganz viele Menschen haben ihn auch über die Grenzen Istanbuls hinaus auf einmal kennengelernt und haben angefangen, ihm zu folgen.
Er konnte dann ein Narrativ um sich stricken, das so ein bisschen in Richtung politisches Märtyrertum geht. So klingt es für mich.
Absolut. Und das Interessante ist, dass er bis heute diese Opferrolle immer noch weiter für sein Image nutzt. Also, dass er damals ins Gefängnis gewandert ist, ist auch so ein Narrativ, was er immer wieder hervorholt, dass sozusagen die Eliten da oben, die waren gegen uns und wir, das Volk, haben uns gegen die gestellt, obwohl er ja selbst seit langer Zeit Elite ist und auch die Menschen um ihn herum. Und trotzdem funktioniert diese Erzählung weiter.
Christina, wir machen mal einen Zeitsprung. Erdogan kommt 1999 nach 4 Monaten wieder aus dem Gefängnis und kann, wie du sagst, politisch enormes Kapital schlagen aus dieser Zeit. Wie prägt er die Türkei politisch in den folgenden Jahren?
Er hat 2001 eine neue Partei gegründet, die AKP, und wurde dann auch relativ schnell, schon 2003, zum Ministerpräsidenten der Türkei, war also Regierungschef und hat dann einen sehr moderaten Kurs angeschlagen. Erstmal die Wirtschaft auf Vordermann gebracht, hat viele Staatsbetriebe privatisieren lassen, viele Reformen, die seine Vorgänger angeleiert hatten, die hat er ganz schnell umgesetzt und auch sehr konsequent. Das hat für viele Menschen einen großen Unterschied gemacht, weil die Türkei vorher Ende der 90er, Anfang der 2000 eine gigantische Wirtschaftskrise erlebt hatte. Und mit Erdogan ging es aufwärts, die Wirtschaft wuchs. Er hat sehr, sehr schnell die Infrastruktur im ganzen Land auf Vordermann gebracht, hat sein Profil als Macher quasi weiter ausgebaut und war in den ersten Jahren auch sehr reformfreudig. Er hat gesagt, ich will die Türkei in die EU führen, hat ganz viele Reformen sehr schnell umgesetzt, die von Brüssel gefordert wurden, hat mehr Minderheiten und Frauenrechte eingeführt, hat Folter unter Strafe gestellt, die Todesstrafe komplett abgeschafft.
Also ein westlicher Kurs, könnte man sagen.
Absolut. Es sah danach aus, dass die Türkei sich gen Westen orientiert, westliche Werte vertritt, sehr ernst meint mit dem EU-Beitritt. Es gab eine Aufbruchsstimmung und ja, das waren eigentlich die ersten Jahre, sagen wir mal so bis 2007.
Was war dann 2007?
2007 hat er zum einen gemerkt, dass es mit dem EU-Beitritt wohl doch nichts wird. Das lag auch an Europa, weil es kamen Machthaber wie Angela Merkel oder Sarkozy an die Macht, die gesagt haben, die Türkei soll bitte kein Vollmitglied werden, lieber eine privilegierte Partnerschaft. Da sagen Menschen, die damals sehr eng mit ihm zusammengearbeitet haben, das hat ihn sehr verletzt und auch zu einem gewissen Provokationsverhalten geführt. Er hat gesagt, okay, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg, ich kümmere mich mehr wieder um meine Kernwähler und hat dann in den Folgejahren Stück für Stück immer mal wieder mehr gezeigt, dass religiöse Themen ihm wichtig sind und ist auch Stück für Stück auch mehr gegen kritische Presse zum Beispiel vorgegangen.
Beginnt mit dem Nein zur EU-Mitgliedschaft, dann auch der Umbau der Türkei zu einem autokratischeren Staat?
Ja, so schnell ging das nicht. Also das sind einfach sehr, sehr langfristige Entwicklungen, über die man reden kann. Ich glaube, was auch ein großer Wendepunkt für ihn war, war 2011 der arabische Frühling. Dort wurde er gefeiert in der arabischen Welt als ein positives Beispiel eines gläubigen, aber demokratischen Führers in der muslimischen Welt, der Islam und Demokratie verbinden kann, der eine boomende Wirtschaft hat. Da sagen eben auch ehemalige Weggefährten, das hat so einen gewissen Machtrausch in ihm ausgelöst. So eine Form von, ich könnte eigentlich der Anführer der muslimischen Welt werden. Die Türkei könnte hier so ein Vorzeigeland werden und ich als deren Führer. Es hat, glaube ich, in ihm so den Wunsch geweckt, mehr zu sein und große Macht zu haben, weil er auch, glaube ich, der Meinung war, ich bin hier derjenige, auf den ihr alle gewartet habt.
Wie ist deine Einschätzung? War Erdogan tatsächlich mal daran interessiert, dass die Türkei ein funktionierender, ehrlicher, demokratischer Staat wird?
Er wurde gewählt 2003 mit dem Versprechen, die Türkei zu demokratisieren. Und das haben viele Menschen ihm auch jahrelang abgenommen. Und er hat ja tatsächlich auch viele demokratische Reformen damals auf den Weg gebracht. Bis 2011 kann man garantiert sagen, dass die Türkei auf jeden Fall demokratischer geworden ist und dass vor allen Dingen die Vorherrschaft des Militärs, die es in der Türkei in dem alten säkulären Staat gab, also das Militär hatte quasi so das letzte Wort im Staat, hat immer mal wieder geputscht, wenn es der Meinung war, die Regierung seien zu autoritär oder seien zu islamistisch. Das heißt, es war ja keine lupenreine Demokratie. Es war eine Demokratie, aber mit Defiziten. Und diese Defizite hat Erdogan sehr klar angeprangert und gesagt, das werden wir verbessern. Und das fanden viele Menschen anfangs sehr, sehr gut. Es gibt natürlich andere, auch Kritiker, die sagen, schon in einem recht frühen Zeitpunkt, etwa 2007, sagen manche Journalisten, wurde schon begonnen, langsam Einfluss auf die Presse zu nehmen, kritische Artikel dafür zu sorgen, dass die nicht veröffentlicht werden. Also schon durchaus an einem recht frühen Punkt der Versuch einer Einflussnahme oder eines Machtausbaus. Aber Erdogan betont hier bis heute, es gäbe eine Demokratie in der Türkei. Vor allen Dingen betont er, es gibt ja Wahlen und ich bin gewählt. Und so legitimiert er sich bis heute.
Ja, da ist die Frage ja, wo steht das Land heute? Wie schätzt du das ein? Ist das in der Türkei noch eine Demokratie?
Als wir die erste Idee zu dieser Doku verfassten, das war Ende des Jahres 2024. Da hätte ich da durchaus noch klarer mit einem Ja geantwortet, denn damals hatte gerade die Opposition die landesweiten Kommunalwahlen gewonnen, war im Aufwind in Istanbul, regierte der Bürgermeister Ekrem İmamoğlu und auch in vielen anderen Städten regierte die Opposition, wo man durchaus zeigen konnte, okay, dieses System, das Präsidialsystem ist vielleicht nicht das allerdemokratischste, aber es gibt immerhin Wahlen, wo auch andere gewinnen können. Und es könnte auch durchaus durch Wahlen einen Wechsel geben. Nur seitdem wurde der Istanbuler Bürgermeister inhaftiert.
İmamoğlu, der wohl aussichtsreichste Konkurrent von Präsident Erdogan, sitzt seit heute in Untersuchungshaft. Ein Gericht begründete die Entscheidung mit Korruptionsvorwürfen.
Es werden über 2000 Jahre Haft für ihn gefordert. Vor einigen Wochen wurde auch noch der Oppositionsführer Özgür Özel per Gerichtsbeschluss abgesetzt und durch seinen Vorgänger ersetzt. Es wurden im letzten Jahr unglaublich viele oppositionelle Bürgermeister, Verwaltungsangestellte, Geschäftsleute festgenommen oder entlassen. Und das sind einfach Entwicklungen, wo man sagt, okay, darf es jetzt überhaupt gar nicht mehr vorkommen, dass auch die andere Seite gewinnt? Soll das mit allen Mitteln verhindert werden? Und dann ist es natürlich immer schwieriger, von einer funktionierenden Demokratie zu reden.
Lass uns in die Zukunft blicken. Erdogan hat ja über Jahrzehnte extrem viel Macht um sich herum konzentriert. Wie schätzt du das ein? Worauf arbeitet Erdogan hin?
Also ganz klar ist, dass Erdogan an der Macht bleiben will und auch seine Macht weiter ausbauen will. Und er ist auch bereit dafür, extreme Wege zu gehen, immer mehr Repressalien seinem Land zu verordnen, gegen Gegner immer weiter und härter vorzugehen. Und gleichzeitig hat es in den letzten Jahren geschafft, sich auf der internationalen Bühne unverzichtbar zu machen. Am 7. und 8. Juli war ja der NATO-Gipfel in Ankara. Er war der Gastgeber, konnte sich also präsentieren als der Chefvermittler quasi, als ein Land mit einer wachsenden und sehr wichtigen Rüstungsindustrie, als ein Land, an dem man kaum noch vorbeikommt, von mehreren Meeren umgeben, in der Nähe zu Russland, in der Nähe zur EU, aber auch zum Nahen Osten. Das hat er sehr, sehr gut ausgespielt in den letzten Jahren, hat sich da geschickt positioniert, hat auch immer wieder gerade im Westen gezeigt, ohne mich geht's nicht. An allen wichtigen Verhandlungstischen sitzt die Türkei mittlerweile dabei und an ihm kommt man eben auch nicht mehr vorbei. Das ist weiter sein Ziel, auf das er hinarbeitet.
Erdogans Amtszeit endet ja eigentlich offiziell 2028. Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass es danach eine Türkei ohne Recep Tayyip Erdogan geben wird?
Also antreten darf er eigentlich 2028 nicht mehr, laut Verfassung. Aber er hat schon signalisiert und auch seine Partei, dass er nochmal antreten will. Das heißt, er muss entweder die Verfassung ändern, dafür fehlt ihm aber die notwendige Mehrheit im Parlament, oder er müsste einen Trick anwenden, den er auch schon mal angewendet hat, zu sagen, ich rufe vorgezogene Neuwahlen aus und dann zählt das noch als gleiche Legislaturperiode und dann kann ich nochmal gewählt werden. Danach sieht es im Moment aus, also viele erwarten, dass es im nächsten Jahr schon wieder Wahlen gibt in der Türkei. Wenn die Opposition so weitermachen hätte können, wie sie es in den letzten Jahren gemacht hat, hätte sie auch gute Chancen gehabt, gewählt zu werden. Aber das wäre für Erdogan quasi ein Horrorszenario. Denn man muss sich vorstellen, wenn jemand anders gewählt wird als Präsident, hätte diese Person auch so wahnsinnig viel Macht in ihrer Hand und könnte natürlich Rache üben. Das heißt, er muss eigentlich an der Macht bleiben. Und wie einer unserer Interviewpartner sagte, er hat sich eigentlich selber ein Gefängnis gebaut, aus dem er da nicht mehr raus kann. Viele sagen, er sei gesundheitlich angeschlagen, dass er aber um jeden Preis an der Macht bleiben will. Manche sagen, er will vielleicht sogar seinen Sohn zum Nachfolger machen. Dabei ist die Türkei ja gar keine Monarchie, wo das so einfach geht. Und ihm fehlt dem Sohn sowohl das Charisma als auch die politische Erfahrung als auch die Unterstützung in der Bevölkerung, durch die es ihm leicht fallen würde, gewählt zu werden.
I think that there are limitations to what happens in Turkey after Erdogan. Erdogan runs and controls Turkey through a mix of love and fear. His base loves him. His opponents fear him.
Zum Beispiel der Erdogan-Biograf Çağatay sagte, Erdogan regiert und kontrolliert die Türkei mit einer Mischung aus Liebe und Furcht.
I think that there's no one in Erdogan's family or even in his cabinet who will be both feared and loved the way he is.
Das ist eine Realität, der wir uns auch stellen müssen. Seine Anhänger halten immer noch zu ihm wie fast wie ein Fußballclub oder also einem Propheten, in guten wie in schlechten Zeiten, und sind eigentlich stolz darauf, dass Erdogan die Türkei zu einem Land gemacht hat, das durchaus auf dem internationalen Parkett mitreden kann, während seine Gegner überhaupt nicht verstehen können, warum Erdogan immer noch an der Macht ist. Aber seine Gegner sind auch sehr müde, sehr erschöpft. Die Menschen sind nicht so, dass sie jetzt jeden Tag auf die Straße gehen würden, weil der Preis einfach so hoch ist, sich gegen dieses Regime zu stellen. Deswegen ist es sehr schwer, da Prognosen zu wagen, wohin die Türkei geht. Ich glaube, solange Erdogan gesundheitlich kann, wird er versuchen, so lange an der Macht zu bleiben, wie nur möglich.
Christina, vielen Dank, dass du hier warst, die Recherche und deine Expertise über Erdogan mit uns geteilt hast. Das war sehr spannend, dir zuzuhören.
Vielen Dank auch an euch.
Christina Karasu berichtet seit 16 Jahren aus der Türkei. In der vierteiligen Doku-Serie über Recep Tayyip Erdogan, die sie zusammen mit Michael Wech gemacht hat, seht ihr außerdem noch, welchen Einfluss die Gezi-Proteste 2013 auf Erdogan hatten. Den Link zur Doku in der ARD-Mediathek findet ihr natürlich bei uns in den Shownotes, übrigens in deutscher und auch in türkischer Sprache. Morgen blicken wir bei 11KM zurück auf eines der prägendsten Ereignisse der jüngeren deutschen Geschichte. Die Flut im Ahrtal 2021. Die jährt sich zum 5. Mal und 11KM fragt, welche Konsequenzen seitdem gezogen wurden und wie es den Menschen in der Region überhaupt geht. Morgen in ARD Sounds und überall, wo ihr sonst Podcasts hört. Autor dieser Folge ist Lukas Waschbisch. Mitgearbeitet hat Sebastian Schwarzenböck. Produktion Emilian Grimm, Timo Lindemann, Jacqueline Breschek, Christine Dreier und Marie-Noëls Wieler. Redaktionsleitung haben Yasemin Yüksel und Fumi Kulip. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Kevin Ebert und wir hören uns das nächste Mal wieder.